Möglichst viele pflanzliche Lebensmittel zu essen, ist ein wichtiger Bestandteil eines nachhaltigen, zukunftsfähigen Ernährungssystems. Dass man Grünzeug nicht nur essen, sondern auch Musik damit machen kann, beweist The Vegetable Orchestra. Was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus dem Stück Scoville vom Album Onion Noise. Das 1998 in Wien gegründete Vegetable Orchestra benutzt verschiedene Gemüsesorten als Musikinstrumente. Nach dem Konzert werden Karottenflöten, Kürbistrommeln und quietschende Kohlenblätter zur Suppe verkocht und als Zugabe verspeist. Unser heutiger Gast, Marianne Penker, ist Professorin an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie beschäftigt sich mit der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums, konkret mit Ernährungsfragen, der landwirtschaftlichen Produktion und Landschaftsentwicklung.
Gewiss ist, dass Agrarernährungssysteme der Zukunft anders ausschauen werden als die heute. Ich sehe in dieser Transformation aber eine große Chance für mehr Lebensqualität von Mensch, Tier und Natur.
Wie die Transformation zu nachhaltigeren und zukunftsfähigen Ernährungssystemen gelingen kann, bespreche ich heute mit Marianne Penker. Ich heiße Astrid Kufner und begrüße euch bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Dies ist eine entgeltliche Information des Bundesministeriums für Klimaschutz. Die redaktionelle Letztverantwortung liegt bei Upper Science. Der Beitrag entstand im Rahmen der Klimajournalismus Akademie. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Wir sprechen heute über nachhaltige Ernährungssysteme, über zukunftsfähige Ernährungssysteme. Sie selbst sind als eines von 5 Kindern auf einem Bergbauernhof im Kärntner Mölltal aufgewachsen. Wie, denken Sie, hat sie Ihre Herkunft im Hinblick auf Ihr Forschungsthema geprägt?
Wir hatten eine sehr idyllische Kindheit. Wir haben von klein auf mitbekommen, was die Arbeit am Bauernhof bedeutet und wo das Essen herkommt. Das heißt, ich habe von klein auf mitbekommen, was die Produktion von Lebensmitteln bedeutet, welche Herausforderungen damit auch verbunden sind und welche schönen Seiten das Leben am Bauernhof auch mit sich bringt. Bin dann mit 14 nach Klagenfurt, 100 Kilometer weit weg, in die Schule und hatte dort das Glück, eine ganz tolle Professorin für Ernährungswissenschaften zu haben. Das war ein wirtschaftskundliches Realgymnasium. Und dort habe ich dann die Konsumseite kennengelernt. Sie ist mit uns am Markt gegangen. Wir haben Reformhäuser kennengelernt. Ich habe erfahren, dass es Bio und konventionell gibt. Und das war aus meiner Sicht eine sehr schöne Ergänzung zu der sonst sehr produktionsseitigen, zu diesem produktionsseitigen Blick, den ich bis dahin hatte, also die Konsumseite und die Produktionsseite hier kennenlernen zu können.
Und wie ging es dann nach dem Besuch eines wirtschaftskundlichen Gymnasiums und dem Aufwachsen auf einem Bauernhof weiter? Wie haben Sie mit Ihrem Forschungsgebiet zusammengefunden?
Ja, ich bin aufgewachsen in den 80er Jahren. Das war die Zeit der Umweltbewegung, Waldsterben, Hainburg, Ozonloch. Das waren so die Themen, die Probleme, die uns damals beschäftigt hat. Und ich wusste, dass ich sehr breit interessiert bin und ich konnte mich nicht zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften entscheiden. Und da hat sich glücklicherweise die BOKU gefunden, die alles anbietet. In unseren Studienrichtungen an der BOKU sind wir stolz darauf, dass wir die Absolventen in Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaft und Sozialwissenschaften ausbilden. Und ja, damit hatte ich diesen systemischen Blick schon in meiner Ausbildung. Und diese Faszination an Fragen, an der Schnittstelle zwischen Ökosystemen und Gesellschaftssystemen, die fasziniert mich noch heute.
Bevor wir jetzt in die mögliche Zukunft der Ernährungs- und Agrarsysteme schauen, möchte ich gerne mit Ihnen umreißen, worin denn heute in Österreich die Probleme in diesen Systemen bestehen. Sie haben unter anderem am SAPEA-Sachstandsbericht zur landwirtschaftlichen Produktion mitgearbeitet. Das ist ein Bericht, der von einem Zusammenschluss europäischer Wissenschaftsakademien für die Europäische Union erstellt wurde. Was ist denn da herausgekommen? Welche Probleme haben sich da abgezeichnet?
Der SAPEA-Bericht wurde beauftragt von der EU-Kommission, die gerade dabei war, eine Strategie vorzubereiten, wie ein Übergang in der EU zu einem gesunden, fairen und umweltverträglichen Agrarernährungssystem gelingen kann. Wir hatten den Auftrag, das gesamte sozialwissenschaftliche Wissen dazu zusammenzutragen und haben dazu einerseits in die Vergangenheit geschaut, vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, gekennzeichnet durch Mangel, durch Knappheit, wo es klar war, man braucht leistbare Lebensmittel für alle. Das war ein klares gemeinsames Ziel, das unglaubliche Anstrengungen und Erfolge motiviert hat. Einerseits auf wissenschaftlicher Ebene, wo neue Erkenntnisse, neue Technologien Produktionserfolge erst ermöglicht hat. Andererseits aber auch in den einzelnen Betrieben, wo wir einen unglaublichen Strukturwandel beobachten können. Die Produktivität auf den landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch in den Verarbeitungsbetrieben hat sich ungemein gesteigert. Auch die Leistung pro einzelnem Tier, pro einzelnen Bauern und Bäuerin hat sich sehr, sehr gesteigert. Also man kann sagen, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, allerdings mit Nebenwirkungen, und diese Nebenwirkungen betreffen sowohl die Gesellschaft als auch die Natur. Wir haben große Umweltprobleme, wir haben den Klimawandel, der bis zu einem Drittel mit bedingt ist durch Agrarernährungssysteme global. Wir haben die Biodiversitätskrise, wo viel Biodiversität von agrarischer Bewirtschaftung abhängig ist. Das heißt, wenn sich die agrarische Bewirtschaftung intensiviert oder auch extensiviert oder aufgegeben wird, geht Biodiversität verloren. Wir haben eine Gesundheitskrise. Wir haben weltweit über 2 Milliarden Menschen, die an Übergewicht leiden, 400 Millionen Menschen, die unterernährt sind. Beides resultiert in unglaubliche Gesundheitsprobleme, sodass, wenn wir an nicht ansteckende Krankheiten denken, Ernährung inzwischen die Hauptursache für viele Kreislauferkrankungen, Krebserkrankungen genannt werden von Medizinern und hier großer Bedarf auch ist. Und wir haben ein soziales Problem, die Verteilung des Nutzens aus der Agrarernährungswirtschaft ist nicht gerecht. Der Anteil, der bei den Bauern und Bäuerinnen hängen bleibt, wird kleiner. Auch die Verteilung im globalen Kontext zeigt große Schieflagen. Und hier besteht großer Handlungsbedarf, die Agrarernährungssysteme neu zu denken, neu zu gestalten.
Jetzt beschäftigen Sie sich beim Thema Agrar- und Ernährungssysteme neben eben so Dingen wie Ressourcenverbrauch und Umweltauswirkungen ganz zentral auch mit den Menschen, die Land bewirtschaften, mit den Menschen, die auf dem Land leben und auch mit den Entscheidungen, die diese treffen. Können Sie uns vielleicht anhand eines konkreten Projekts beschreiben, wie Sie in der Landsoziologie genau forschen?
Ja, wir sind überzeugt davon, dass es auch eine andere Wissenschaft braucht angesichts der Polykrisen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir haben ja nicht nur Klima- und Biodiversitätskrise, wir haben Kriege, wir haben eine Demokratiekrise. Wir haben auch eine große Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Wir haben Akteure, die von Post-Truth und Alternative Facts sprechen. Das heißt, wir wollen Wissenschaft auch anders angehen. Wir machen das zum Beispiel in unserem Cow-Learning-Projekt. Das ist ein Projekt vom FWF finanziert für 5 Jahre, wo wir gemeinsam mit Akteuren entlang der Wertschöpfungskette an Lösungsansätzen arbeiten. Das heißt, hier sind Bäuerinnen, Bauern, Vertreter der Futtermittelindustrie, der Lebensmittelindustrie, des Handels, der Gastronomie, Tierschutzverbände, Umweltverbände, von Anfang an eingebunden, schon bei der Formulierung der Forschungsfrage, bei der Antragstellung und über diesen ganzen Prozess hinweg. Das heißt, wir produzieren nicht Wissen für jemanden, sondern wir produzieren das Wissen mit jenen Personen, die davon allenfalls profitieren könnten. Und da wenden wir ganz neue Methoden an. Wir haben zum Beispiel Serious Games, die wir entwickeln, gemeinsam mit professionellen Spieleentwicklern, wo wir eben die Praktiker, die Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen, um Systemwissen und Transformationswissen in ein Spiel, in ein Serious Game zu übersetzen, das in dem Fall dann über WhatsApp in die Breite hinausgespielt werden kann. Wir machen Szenarien partizipativ, um den Handlungsspielraum auszuloten. Was können die Akteure entlang der Wertschöpfungsketten überhaupt ändern? Wo sind die Stellschrauben? Wie könnten alternative Zukünfte überhaupt ausschauen?
Marianne Penker ist davon überzeugt, dass es angesichts der großen Herausforderungen transdisziplinäre Forschung braucht, die auf Augenhöhe mit den Nutzerinnen und Nutzern arbeitet. Die Zusammenarbeit reicht von der Definition der Forschungsfrage über die gewählte Methode bis zur Interpretation der Ergebnisse. Es geht darum, Handlungsspielräume und Stellschrauben der Akteurinnen und Akteure zu identifizieren. Marianne Penker unterscheidet Systemwissen, das die Wissenschaft gut bereitstellen kann, vom Zielwissen. Dieses versammelt Ideen, Parameter und ein gemeinsames Verständnis davon, wo wir eigentlich hinwollen. Auch für das Transformationswissen, also wie wir vom Heute in den gewünschten Zustand in der Zukunft kommen, ist ihre Forschung angewiesen auf die Expertise von Menschen in Betrieben, in Behörden und in der Politik. Sie reden mit, was sie für eine Transformation zu einem nachhaltigen Ernährungssystem tun können. Jetzt gehe ich einmal davon aus, dass es so etwas wie ein Patentrezept gerade eben nicht gibt. Was leiten Sie denn aus Ihren Forschungsergebnissen ab? Welche absehbaren Weichen sind aus Ihrer Sicht für den Umbau des Agrar- und Ernährungssystems jedenfalls zu stellen?
Ich glaube, erstens ist es wichtig, dass die Veränderung nicht allein den Konsumenten aufgebürdet werden kann, dass das gemeinsame Anstrengungen entlang der Wertschöpfungskette bedarf, dass es dafür die strukturellen Rahmenbedingungen braucht, das heißt Gesetze, Förderprogramme, die darauf abgestellt sind, aber auch Infrastrukturen, die Verfügbarkeit von gesunden und leistbaren Lebensmitteln in der Nähe der Bürger und Bürgerinnen. Das heißt, es ist eine große gemeinsame Anstrengung. Wichtig ist auch, dass man das Agrarernährungssystem nicht in einzelne Teilbereiche segmentiert, sondern das auch systemisch betrachtet und Lösungen sucht, die über die Wertschöpfungskette hinweg Veränderungen ermöglicht. Und drittens ist grundsätzlich auch unsere Wertigkeit von Essen zu hinterfragen. Welchen Wert messen wir diesen Lebensmitteln bei? Lebensmittel sind mehr als eine Ware, sagt schon ihr Name, sie sind überlebensnotwendig. Und hier im starken Kontrast ist dann unser Verhalten, dass ein Drittel dieser wertvollen Lebensmittel es vom Feld nicht auf unseren Teller oder in unseren Magen schafft. Das heißt, wir haben große Lebensmittelverluste, wir haben ein Problem mit Lebensmittelabfall. Hier braucht es eine Neubewertung. Heutzutage essen wir aber mehr Fleisch, als es uns gut tut, gesundheitlich gut tut, der Umwelt gut tut. Und hier braucht es eine Neubewertung, einen Blick auf die vielfältigen pflanzlichen Lebensmittel, die wir zur Verfügung haben, von Kernen, Samen, verschiedenen Gemüse, Obstsorten. Hier haben wir viel Produkte, die eine diverse und gesunde Ernährung ermöglichen.
Jetzt haben Sie schon besprochen, vielleicht auch welche Vorteile eine Umgestaltung haben könnte. Was sind denn umgekehrt Widerstände oder typische Missverständnisse, die es auf dem Weg zu dieser Transformation noch zu überwinden gibt, die Ihnen immer wieder begegnen?
Eine Argumentation, die ich immer wieder wahrnehme und als zunehmend kontraproduktiv wahrnehme, ist das Argument der Ernährungssicherheit. Ja, es gibt Menschen auf unserer Welt, die zu wenig Lebensmittel haben. Wir haben aber weltweit ein Vielfaches an Menschen, die ein Problem damit haben, dass sie übergewichtig sind. Das heißt, das Problem der Ernährungsarmut im globalen Süden, aber auch in Österreich, man darf nicht vergessen, neueste Zahlen einer Studie zur Ernährungsarmut in Österreich sagen, dass 12% der Bevölkerung in Österreich auch unter moderaten oder großen Ernährungsarmut leidet. Diesen Menschen ist nicht unbedingt damit geholfen, dass wir mehr produzieren. Es ist ein Verteilungsproblem. Weltweit haben wir ein größeres Problem mit Überernährung als Unterernährung. Ein Drittel der Lebensmittel landet nicht in unserem Magen, geht irgendwo am Weg verloren, landet oftmals auch im Müll. Das heißt, rein quantitativ, biophysisch betrachtet, haben wir nicht ein zu wenig an Lebensmitteln, sondern es ist eine Frage der Verteilung. Und die lässt sich nicht dadurch lösen, dass wir noch mehr produzieren hier in Europa. Junge Menschen, die versuchen, alles richtig zu machen und dann fast gar nichts mehr essen oder nichts mehr essen, weil alles eine Auswirkung auf die Umwelt, auf die Gesellschaft hat. Das, denke ich, ist mit auch eine Folge dieser Abwälzung der Verantwortung auf Individuen. Und hier ist mir wichtig, immer wieder zu betonen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, wir alle können das nicht einzelnen Personen aufbürden und schon gar nicht der Jugend.
Ist denn aus Ihrer Perspektive oder Ihrer Erfahrung die Idee, dass wir eine Agrar- und Ernährungswende brauchen? Ist das etwas, was uns nur hier in Europa beschäftigt? Ist das ein sogenanntes First World Problem? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das ist eine weltweite Bewegung?
Wenn man auf die Gesundheitsstatistiken schaut, dann sieht man, dass wir ein weltweites Problem haben. Einerseits mit Übergewicht, Adipositas. Andererseits gibt es auch viel zu viele Regionen noch, wo es Mangel gibt, gerade in Äthiopien, Eritrea, in Gaza jetzt natürlich, dort, wo es kriegerische Konflikte gibt. Wir haben weltweit ein Problem der Fehlernährung. Es wird zu wenig Gemüse und Obst gegessen. Es zeigt sich, dass sowohl Überernährung, Unterernährung als auch Fehlernährung ein soziales Problem ist. Das heißt, dass Menschen mit geringeren Einkommen hier benachteiligt sind, sich sehr schwer tun, sich gesund zu versorgen, ihre Kinder mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen. Also wir haben ein weltweites Problem. Das wurde auch erkannt in anderen Ländern, in den USA, in Kanada. In Japan gibt es ähnliche Strategien wie in der EU. Die EU hat, würde ich jetzt argumentieren, eine Vorreiterrolle. Wir wollen ein gesundes, faires, umweltverträgliches Agrarernährungssystem bis 2030. Japan hat hier den Zeithorizont 2050, also die lassen sich da ein bisschen mehr Zeit. Also grundsätzlich beschäftigt, dass verschiedene politische Akteure beschäftigt, auch international agierende Unternehmen, Nestle und Co. Überlegen auch, wie sie hier einen Beitrag leisten können zu einer Nachhaltigkeitswende im Agrar- und Ernährungssystem.
Jetzt ist es so, dass wir ein Problem haben, weil Kohlendioxid und andere Treibhausgase in der Atmosphäre kontinuierlich ansteigen. Und das ist seit mehreren Jahrzehnten bekannt und auch bewiesen. Sie bezeichnen sich selbst als Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Was für eine Art von Wissenschaft, glauben Sie, braucht es, um die nächsten 10 Jahre gegenzusteuern?
Also ich glaube, es braucht eine sehr diverse Wissenschaft. Wir brauchen disziplinäres, tiefgrabendes Suchen nach neuen Erkenntnissen. Wir brauchen aber auch interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir brauchen transdisziplinäre Zusammenarbeit, wo wir auf Augenhöhe mit den Akteuren in der Agrarernährungswirtschaft an Lösungen arbeiten und wo wissenschaftliches Wissen gleichwertig mit diesem sehr reichhaltigen Erfahrungswissen aus der Praxis in Lösungsansätze einfließen kann.
Was gibt Ihnen Hoffnung im Hinblick auf die Transformation, die wir angehen müssen?
Wir haben noch nie so viel Wissen gehabt wie heute. Wir waren noch nie so gut vernetzt. Die Welt ist uns noch nie so klein erschienen wie heute. Wir sind bestens vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen in Japan oder in den USA oder in Äthiopien oder in Uganda. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten und die Technologien, um hier an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten.
Und was macht für Sie die Faszination aus an Ihrem Forschungsgebiet, warum Sie jeden Tag sich gerne damit beschäftigen?
Am spannendsten finde ich diese Interaktion zwischen Mensch und Natur und hier mehr zu lernen, besser zu verstehen, Beziehungen zwischen Mensch und Mensch zu festigen. Das gibt mir sehr viel in kooperativen Projekten, Vorhaben, aber auch die Beziehungen zwischen Mensch und Natur zu durchleuchten, zu verstehen und da auch einen Beitrag zu leisten, dass wir hier uns auch im Sinne einer zukunftsfähigen Landwirtschaft, Ernährung auch diese Mensch-Natur-Beziehung auch überdenken und auf bessere Beine stellen.
Frau Penker, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war noch einmal ein Stück von Scoville aus dem Album Onion Noise von The Vegetable Orchestra. Marianne Penker findet es spannend, die Interaktion von Mensch und Natur besser zu verstehen und diese Beziehung im Sinne einer zukunftsfähigen Landwirtschaft auf stabile Beine zu stellen. Lebensmittel müssen wieder mehr als eine Ware werden. Neben der Frage, was wir essen, ist auch die Frage wesentlich, wie wir es tun. Ganz sicher eine gute Idee, öfter einmal eine Gemüsesuppe essen, genussvoll und in guter Gesellschaft.